Lasst uns beten. Herr Jesus, vor dir stehen, dich anbeten, weil du so groß und wunderbar bist, so heilig und gerecht, so voll Liebe und Barmherzigkeit, Herr, du sprengst völlig unsere Vorstellung. Möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort aufschließt, dass du uns begegnest und dass wir mehr von dir und deinen Plänen verstehen. Segne du uns, Herr. Amen. Ich hätte ja gerne gewusst, was euch durch den Kopf gegangen ist, als dieser Text aus Apostelgeschichte 8 eben als Predigttext angekündigt worden ist. Am liebsten würde ich jetzt die Predigtform abschaffen für heute und mit euch ins Gespräch kommen. Denn das ist ein Text, es ist einer der Texte, über die ich am häufigsten mit Studenten diskutiere. Einer der Texte, zu denen am meisten Fragen so durch die Räume schwirren. Einer der Texte, die am unterschiedlichsten verstanden werden, je nachdem, in welcher Gemeindeform, in welcher Denomination du gerade bist. Wird sehr, sehr unterschiedlich verstanden. Wenn es da heißt, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Ist das offenbar nötig, nachdem man schon getauft ist auf den Namen Jesu, noch einmal die Hände aufgelegt zu bekommen, damit man den Heiligen Geist empfängt? So auch in der einen oder anderen Kirche die sehr hochgesetzte Meinung. In manchen Gemeinden geht es gar nicht ohne ein sogenanntes zweites Erlebnis. Aber wir lesen immer wieder in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 19, dass auf den Namen des Herrn Jesus getauft wird. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und damit gut. Kein Wort mehr von einem zweiten Erlebnis, das dann später käme. Und genauso hat es doch der Petrus, bleiben wir in der Apostelgeschichte, am Ende seiner Pfingstpredigt auch gesagt, oder? Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da ist nicht die Rede von irgendeiner Sache, die irgendwann später noch käme. Überhaupt, wenn du zwischen deiner Taufe und dem Geistempfang einen Zeitraum hast, dann habe ich damit ein großes Problem. Warum? Ohne dass ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat, ist er kein Christ. Ohne Heiliger Geist kein Kind Gottes, kein Christ. Es heißt in Römer 8, in Vers 9, wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Der gehört gar nicht zu Gott. Also wie kannst du erst getauft werden und dann schon Christ sein und einige Zeit leben und dann die Hände aufgelegt bekommen und dann erst den Heiligen Geist empfangen? Du wärst in der Zwischenzeit gar nicht Christ. Deshalb tue ich mich mit solchen Lehren, wir müssen Menschen die Hände auflegen, nachdem sie schon getauft sind, damit sie den Heiligen Geist bekommen, eine zweite Erfahrung machen oder wie immer das auch genannt wird, sehr schwer, muss ich euch sagen, meine Lieben, sehr schwer. das scheint mir irgendwo mit grundlegenden biblischen Aussagen im Widerspruch zu liegen. Was also ist hier gemeint? Wir sind hier an einer ganz besonderen Stelle in der Heilsgeschichte Gottes. Eine ganz besondere Stelle. Über die Jahrhunderte, einige tausend Jahre sogar, war Kind Gottes sein, Volk Gottes, beschränkt auf Juden, auf Israeliten. Das war also eine recht geschlossene Gesellschaft. Und genauso haben die sich auch gefühlt. Warum sollen wir zu unreinen Heiden gehen und denen von Gott erzählen? Warum? Das ist doch so schön, Volk Gottes, von Gott erwähltes Volk zu sein, mit allen unseren Regeln, die wir haben, mit Reinheit, mit Opfern und allem drum und dran. Warum sollte Gott das irgendwie erweitern? Wir werden in Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, wo wir in einigen Wochen dazu kommen, noch erleben, der Petrus, der will das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich möchte mich doch nicht mit unreinen Heiden einlassen. Warum denn? Und stell dir mal vor, wenn die dann am nächsten Sonntag hier noch in die Gemeinde kommen. Ich übertrage es jetzt mal auf heute. Die wollen wir doch gar nicht dabei haben. Das ist die Stelle, wo wir hier stehen, wo das Reich Gottes und das Volk Gottes beschränkt ist auf die Juden. Sie haben aber einen großen Auftrag. Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8, in Jerusalem und Judäa, da sind sie gerade dabei, Jerusalem, und Samarien, da geht es jetzt hin, und bis an die Enden der Erde. Eine ganz besondere Situation. Meine Lieben, wenn es diese Situation nicht gegeben hätte, dass das Reich Gottes ausgeweitet wird von Juden, auch auf Heiden, Christen, dann wären wir heute gar nicht dabei. Das ist eine der ganz großen Meilensteine der Heilsgeschichte. Gottes Reich wird erweitert. Wir zählen auch dazu. Und dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass es hier etwas ungewöhnlich zugeht, oder? Dass es hier nicht so zugeht, wie es immer zugeht. Ich persönlich glaube, dass hier ganz stark der Fokus nicht auf denen ist, die zum Glauben kommen. Hört bitte genau zu. Nicht auf denen ist, die zum Glauben kommen, sondern die, die hier Geist Gottes vermitteln können. Stellt euch vor, ihr seid der Petrus und der Johannes. Und ihr wollt auf keinen Fall eigentlich, dass da Heiden dazukommen. Und jetzt hast du den Auftrag. Und es ist in Jerusalem so schön viel los. Tausende kommen zum Glauben. Warum sollten wir denn jetzt rausgehen und anfangen zu missionieren bei Heiden? Warum? Gibt doch keinen Grund, oder? Und dann handelt Gott. Und das werden wir die nächsten Kapitel noch öfter erleben. Gott handelt, um diese Apostel wirklich dahin zu drängen, endlich das zu tun, was Gott aufgetragen hat. Stell dir vor, du bist der Petrus und du hörst, da ist was geschehen. In Samaria, da wo wir gar nicht hinwollen, haben sie das Wort Gottes angenommen, haben sich taufen lassen. Dann müssen wir doch jetzt mal schauen, was ist da los. Und sie gehen hin, lesen wir, und sie stellen fest, da ist der Heilige Geist noch gar nicht zu denen gekommen. Und dann legt der Petrus und der Johannes die Hände auf und die empfangen den Heiligen Geist. Ich glaube, dass das ein Meilenstein auch im Leben von Petrus war. Er wird seinen Auftrag, zu Heiden zu gehen, ganz, ganz neu verstanden haben an dieser Stelle. Ich glaube, dass hier sehr, sehr stark der Petrus im Blick ist. Und wir erleben den Petrus dann in den Folgekapiteln als jemand, der erst noch weiter dahin gebracht werden muss, zu Heiden zu gehen, aber dann genau diese Heidenmission verteidigt. Zum Beispiel in Kapitel 11 und dann nochmal in Kapitel 15 auf dem Apostelkonzil. Der, der das gar nicht wollte mit Heiden, der wird dann zum Bahnbrecher für Gottes Pläne mit den Heiden. Aus dem Grund tue ich mich schwer, hier das Hände auflegen und dass die Sache mit dem Heiligen Geist noch nicht empfangen und ähnliches so einfach eins zu eins auf heute zu übertragen. Ich glaube, dass uns Gott hier einen tiefen Einblick gibt in seine Pläne. In seine Pläne. Und diese Pläne, so mein Empfinden, übersehen wir manches Mal, weil wir uns dann auch allzu leicht streiten über Hände auflegen, ja oder nein, zweites Erlebnis nötig, ja oder nein und ähnliche Fragen. Hier, glaube ich, geht es um andere Fragen. Ein erster Punkt habe ich überschrieben, Gottes Pläne und unsere Pläne. Gottes Pläne und unsere Pläne. Stellt euch vor, ihr habt das miterlebt. Da kommen an Pfingsten 3000 zum Glauben. Dann lesen wir danach nochmal von 5000 Männern, die zur Gemeinde dazukommen. Alles in diesen ersten Wochen. Das sind viele tausend gläubige Erwachsene. Die haben auch noch eine Zahl Kinder gehabt. Da ist eine Mega-Gemeinde oder wie man das heute nennt, entstanden. Einfach so aus dem Nichts. Da ist doch riesig was los, es boomt. Und dann heißt es hier, Saulus hatte Gefallen am Tod des Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Wie soll ich denn das verstehen, was Gott hier vorhat? Auf der einen Seite gießt er seinen Heiligen Geist aus und beginnt mit den Menschen und sie werden Christen und sie bilden Gemeinde. Und dann kommt Verfolgung. Ja, wie ist das mit dem Willen Gottes? Was geschieht hier? Meine Lieben, vor 7 Jahren wurde einer meiner Studenten in der Türkei ermordet, wie viele von euch wissen. Später. Wir waren sehr im Fragen, was will denn Gott mit so etwas? Gibt so ein Erlebnis nicht einen Schock für das ganze Land? In der Türkei war die Zahl der Christen durch Verfolgung nahezu zum Erliegen gekommen, zumindest was evangelische Christen angeht. In den 70er Jahren hat man sich gefragt, ob es wenigstens noch 5 Christen in der ganzen Türkei gibt, evangelische Christen. Wenigstens 5. Man kam nicht auf so viele. Und dann kamen einige tausend zum Glauben und man freut sich. Und dann so ein schockierender Mord in Malatya, der das Leben von Missionsleitern und Missionaren, von einheimischen Christen und vielen anderen völlig auf den Kopf gestellt hat. Und man fragt sich, was sind denn jetzt Gottes Pläne? Wie reagieren, wenn jetzt da Verfolgung kommt, in einer noch zugespitzten Form, anders als man es vorher erlebt hat? Ich staune, wie die Gemeinde hier reagiert. Sie gehen nämlich raus und fangen an zu missionieren. Das haben wir auch die Kapitel vorher schon erlebt. Das sollte eben diesem Johannes und dem Petrus verboten werden, weiter von Jesus zu reden. Und sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine Möglichkeit, wie du auf Verfolgung reagieren kannst. Eine Möglichkeit. Ich staune immer wieder über meine Geschwister in der Türkei oder auch Geschwister aus dem Irak, dem Iran, denen ich begegne, welchen Mut sie einfach weiterhin haben. Ja, ist wunderbar. Es heißt in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Als damals, das ist ganz im Norden von Israel gewesen, in Caesarea Philippi, Jesus das zu Petrus gesagt hat, da hat er sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen können, wie er selber mal ins Gefängnis geworfen wird und verfolgt wird, wie der Stephanus gesteinigt werden wird und wie es jetzt hier zur Verfolgung kommt. Aber diese Zusage, die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde, die da entsteht, nicht überwältigen können, das erleben wir jetzt hier. Ich glaube, Satan hatte sich das anders vorgestellt, oder? Da lässt er Verfolgung kommen, um die Gemeinde zu vernichten. Und was wird daraus? Das genaue Gegenteil, die Gemeinde wächst. Evangelium wird mehr verkündet. Das hatte Satan nicht beabsichtigt gehabt. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Auftrag, den ich eben schon erwähnt habe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, kurz bevor er zu seinem Vater im Himmel zurückkommt, zu den Aposteln, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum die Apostel das nicht tun? Warum sie eigentlich in Jerusalem sitzen bleiben? Es fällt mir schwer einzuschätzen, ob das negativ war oder nicht. Das steht mir nicht zu. Aber wundern tue ich mich. Aber ich finde mich irgendwie darin wieder. Ich finde mich darin wieder, denn da war geistlich so viel los. Da sind ständig Menschen zum Glauben gekommen. Da war geistliches Leben. Warum soll ich rausgehen? Noch dazu zu Samaritern. Zu Samaritern. Samaria, so in der Mitte des heutigen Israel, heute ist das weitestgehend Westbank, sogenannte besetzte Gebiete. So um Nablus, in der Nähe von heutigem Nablus, ist die Hauptstadt, die frühere Samaria oder Sebaste, wie es zu dieser Zeit hieß. Das ist doch die Gegend, wo gar keine richtigen Juden leben, wird sich der Petrus und die anderen gedacht haben. Das ist so ein Mischvolk. Von ein paar hundert Jahren, assyrische Deportation, Ende des Nordreiches Israel, da haben die aufgehört, echte Juden, echte Israeliten zu sein. Warum soll ich zu denen gehen? Die haben sogar schon mal einen Gegentempel aufgestellt, müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht mehr der Tempel in Jerusalem, sondern die haben sich selber einen Tempel da gebaut. Und was für einen Stellenwert, in Anführungszeichen, Samaritaner, Samariter, zur Zeit Jesu haben, das erleben wir, als Jesus, Johannes Kapitel 4, einer Frau in Samaria begegnet und die sich wundert, was, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samarische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Das sind nicht gerade die, zu denen den Petrus und die anderen hingedrängt hat. Vielleicht war das mit ein Grund, warum ich doch lieber in Jerusalem sitzen bleibe, als zu Menschen zu gehen, die so ganz anders sind. Ich kann mich da ganz, ganz gut finden, wenn Jesus im Missionsbefehl in Markus 16 sagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur, dann sind da nicht nur welche dabei, die mir auf Anhieb sympathisch sind. Sei es von der sozialen Stellung, von ihrer Art zu reden und zu leben, sei es von ihrer Religion oder was immer auch mich abhält. Ich könnte euch jetzt erzählen, welche Menschen ich von Natur aus eher mag und welche ich eher nicht mag. Ich belasse es dabei, euch zu versichern, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass es da ein Hindernis geben kann, auf Menschen zuzugehen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Das ist eine Linie, die sich schon durchs ganze Neue Testament auch zieht. Und ich glaube nicht, dass wir heute anders sind. Warum zu den Samaritern zu gehen? Wir werden da noch mehr hören in Kapitel Apostelgeschichte 10. Die Apostel haben sich sicherlich gefragt, was plant Gott? Was hat Gott hier vor? Was hat er beschlossen, das sich hier ereignen soll? Und sie waren erstaunt. Was hat Gott eigentlich heute vor? Was hat Gott heute vor? Hat er uns als Stadt, als Nation eigentlich aufgegeben? Manchmal könnte man den Eindruck haben, es kommen wenig zum Glauben. Es kommen Leute zum Glauben in Deutschland, aber es sind ja relativ wenig. Hat Gott denn hier nichts mehr vor? Manchmal gibt es in Gemeinden so die Ansicht, ja, es ist doch ganz gut, wenn wir ein kleiner Haufen sind, dann kann das wenigstens rein sein. Ach du Schreck, das ist sehr gut ausgedrückt. Ach du Schreck. Das hat sogar eine Bezeichnung, die Theologie der kleinen Herde. Je kleiner, je feiner, je reiner, glaube ich, heißt es. Ja. Schrecklicher Gedanke. Sind das die Pläne Gottes oder ist es eher das, was manchmal in Köpfen von Menschen vorgeht?
Entschuldigung, in Deutschland muss sich die Politik ändern. Und die Leute sollen nicht Geld von Staat bekommen wie andere Länder.
Das ist ein heißes Thema. Was hat Gott mit seiner Gemeinde hier vor? Wie viele Menschen hat Gott im Blick, gehen wir hier in die Apostelgeschichte, die er seiner Gemeinde hinzufügen will? 2, 3? 200, 300? 20.000, 30.000? Woher will ich das wissen? Ihr habt gemerkt, auf was ich hinaus möchte. Das ist die Frage der Erwartung an Gott. Der Erwartung an Gott. Welche Pläne hat Gott eigentlich? Wie komme ich dazu zu sagen, Gott hat uns aufgegeben? Ich möchte Großes von Gott erwarten. Wir stehen hier, Apostelgeschichte 8, an einem ganz, ganz wichtigen Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Eben waren es noch Juden und nun sollen Heiden ins Volk Gottes aufgenommen werden. Ich finde es faszinierend, dass wir in einer Zeit stehen, wo das so einfach geworden ist. Jesus hat aufgetragen, geh in alle Welt und predige das Evangelium allen Menschen, jeder Kreatur. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Meine Lieben, wir müssen noch nicht mal mehr bis an die Enden der Erde gehen. Wir haben in Bonn ungefähr 175 Nationalitäten. 175. Im Raum sehe ich Polen von der Herkunft, Indien, wen habe ich übersehen? Sri Lanka. Ja. Ich wohne in einem Stadtteil namens Tannenbusch. Wir haben allein 100 Nationalitäten. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber ich gehe mal zurück zu den Plänen Gottes. Ich behaupte, Gott hat sich entschieden etwas dabei gedacht, als er diese fremdländischen Menschen zu uns nach Deutschland gebracht hat. Das teilweise aus Ländern, wo wir Menschen im Land nicht erreichen können. Wir haben hier in Bad Godesberg einen relativ hohen Anteil an Besuchern aus Saudi-Arabien. Ist euch das bewusst? Es gehört zum größten in der Arbeit mit dem internationalen Bibelstand, Menschen aus Saudi-Arabien eine Bibel zu geben. Was du in Saudi-Arabien nicht erleben oder Schlimmeres. Wir können so viel mit fremdländischen Menschen machen, um ihnen Jesus nahezubringen. Was für eine Chance hat Gott uns da gegeben? Viele Fremde lernen hier nie einen freundlichen Deutschen kennen. Ich sage jetzt mal was ganz, ganz Hartes. Nie einen freundlichen Deutschen. Auch das haben meine Frau und ich in dieser Arbeit immer wieder erleben müssen, dass es hieß, ihr seid die Ersten, die mit uns freundlich normal reden. Das hat mich zutiefst traurig gemacht. Das kann doch irgendwo nicht sein. Ich bin froh, dass wir nicht die Einzigen sind, die freundlich sein können zu fremden Menschen. Es gibt praktische Hilfe, es gibt Gebet, es gibt die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung. Es gibt ein Mitarbeiten, zum Beispiel am internationalen Bibelinfostand. Wir beziehen sehr viel Material, fremdländische Bibeln, vom evangelischen Ausländerdienst. Ich weiß nicht, ob der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. EAD, evangelischer Ausländerdienst. Wisst ihr, wer dort die Arbeit wesentlich macht und trägt? Alte Frauen. 70, 80, die da richtig ranglotzen, um diese Möglichkeit, fremdländische Menschen hier in Deutschland das Wort Gottes in ihrer Sprache zu geben, das zu ermöglichen. Ich finde es faszinierend. Wir haben so viele Chancen, gerade auch Leute zu erreichen. Ich möchte einen kurzen letzten Punkt machen. Gottes Auftrag ist es, Evangelium verkünden. Was war eigentlich die Botschaft hier am Anfang? Da heißt es, Philippus predigt ihnen von Christus, Vers 5. Philippus predigt von Christus. Das geht um Jesus Christus bei dem, was ich anderen Menschen weitergebe. Ich gebe nicht irgendeine Theologie weiter. Ich gebe auch nicht meine eigenen Erlebnisse in erster Linie weiter, sondern es geht um Jesus Christus, so wie er hier in der Bibel bezeugt ist. Und das ist oft ein Unterschied, ein großer Unterschied, wenn man Menschen begegnet. Ich muss mich auch immer wieder fragen, mit was rede ich eigentlich? Über was rede ich denn, wenn ich mit Menschen rede? Oft geht es dann um Sorgen, um Probleme und sonst was, aber dahin, wo die Lösung für die ganze Geschichte ist, nämlich bei Jesus, da ertappe ich mich, dann geht es zu wenig. Philippus predigt von Christus, wie er Mensch geworden ist, wie Gott auf diese Erde kommt, wie Gott mitten unter uns gelebt hat, wie Gott ans Kreuz gegangen ist. Wie Gottes Sohn auferstanden ist und zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel. Das sind die Themen von Christus. Von Christus predigen hat aber auch noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Man kann so viel über das reden, was in der Bibel steht, aber hat es selbst gar nicht erlebt. Und erlebt es nicht im Alltag. Jetzt würde ich am liebsten wieder den Gottesdienst unterbrechen. Und ihr dürft jeder erzählen, was ihr in der letzten Woche mit Jesus ganz konkret erlebt habt. Kurzer Anstoß. Was hast du mit Jesus in der letzten Woche erlebt? Hoffentlich ganz, ganz viel. Und das ist auch von Jesus reden, das weitergeben. Aber das, was man wirklich mit Jesus erlebt. Wo hat er mich verändert? Wo hat er mich getröstet? Wo hat er mich gestärkt? Wo hat er Wunder gewirkt? Und so weiter und so fort. Wo war Jesus in meiner letzten Woche? Vers 12, da ist die Predigt des Philippus von dem Reich Gottes. Von dem Reich Gottes. Es geht darum, dass Menschen von einem Reich, dem Reich der Finsternis, rausgenommen werden, herausgerettet werden und versetzt werden in das Reich des Sohnes, sagt uns der Epheserbrief. Das ist ein Riesenunterschied. Ich mache mal ein Beispiel, auch wenn es ein bisschen hinkt. Ob du heute, ich nehme nicht die Ostukraine, da war ich nämlich noch nicht, ob du heute im Westjordanland lebst, auf palästinensischem Gebiet, ob du Bürger bist von Palästina oder sagen wir, ob du in Deutschland lebst. Das wird ein völlig anderes, nicht nur Lebensgefühl, sondern ein völlig anderes Leben sein. Ob du Bürger von Palästina bist oder Bürger von Deutschland. Ob du Bürger des Reiches von Satan bist oder ob du Bürger des Reiches Christi bist. Das ist die Botschaft, die wir haben. Was heißt es, als Kind Gottes in einem neuen Reich mit Jesus zu leben? Das hat sie offenbar überzeugt. Botschaft vom Reich. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, Es geht nicht um das, was ich zu sagen habe. Es geht um das, was Gott zu sagen hat. Deshalb sind wir heute Morgen hier. Und ich wünsche uns allen, dass wir mehr und mehr verstehen, was Gott Großes getan hat und was Gott heute Großes tut und Großes vorhat. Ich möchte gerne mit euch vor diesen großen Gott treten, wenn ihr bitte aufsteht, dass wir miteinander beten, ihn loben und preisen für seine Pläne, was er damals Großes getan hat und was er heute noch tut. Ich mache den Abschluss.